SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die Verwertung von Lebensmittelresten. Und zwar nicht, wie so oft, um die, die bei uns zu Hause anfallen, sondern um die aus produzierenden Betrieben und darum, was die Unternehmen daraus noch machen könnten.
Ja, zum Beispiel auch eine Suppe, wo man dann verschiedene Gemüsesorten hat, wo alle in kleineren Teilen dann vorhanden sind, aber wo man dann dem Verbraucher sagt, du kannst das nutzen als Gemüse, kannst daraus eine Suppe kochen und kannst sie dann zum Schluss zumindest mit einem Zauberstab auch selbst pürieren. Und dann ist diese Form des Gemüses auch nicht mehr so relevant.
Sagt Felix Ahlers, er ist Chef des Tiefkühlkostproduzenten Froster und erklärt uns, warum dieses Thema ziemlich herausfordernd ist und welche möglichen Lösungen er sieht. Außerdem geht es um eine wichtige Eisart der Arktis, die sogenannten Presseisrücken, und ums Treibhausgas CO2, genauer um innovative Ansätze, CO2 in der Atmosphäre zu reduzieren, indem wir es als Rohstoff nutzen. Doch zunächst bleiben wir beim Thema Lebensmittel, und zwar beim Essen zum halben Preis. Das gibt es tatsächlich und schont nicht nur unseren Geldbeutel, sondern sogar das Klima, erklärt Umweltredakteurin Susanne Hinn.
So richtig satt essen und trotzdem wenig bezahlen, das geht. Etwa in der Mensa der Uni Mainz. Dort gibt es das Essen 15 Minuten vor Thekenschluss zum halben Preis. Frankfurter Studierende haben ein restlos glücklich Angebot, bei dem kurz vor Schluss jeder und jede zum reduzierten Preis so viel auf den Teller laden kann, wie drauf passt. Das spart nicht nur Geld und macht schon allein deshalb Spaß, sondern es schont auch das Klima. Denn Lebensmittelverschwendung ist immer noch ein Riesenthema. Jeder Mensch in Deutschland schmeißt pro Jahr rund 80 Kilo Essensreste weg. Das meiste davon hätte man noch gut essen können. Oder anders ausgedrückt, wenn wir all das, was noch genießbar ist, auch wirklich essen würden, könnte Deutschland allein dadurch seine CO2-Emissionen um 4% senken. Denn die Lebensmittelproduktion insgesamt ist für rund 38% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Vieles davon lässt sich nicht vermeiden, die Lebensmittelverschwendung aber schon. Deshalb gibt es auch immer mehr Mensen oder auch Kantinen, die kurz vor Schluss die Preise reduzieren. Beliebt, nicht nur bei Studierenden, sind auch sogenannte Retterkisten im Supermarkt. Kurz vor Ladenschluss werden dort verderbliche Lebensmittel oder solche, die bald ablaufen, in Kisten verpackt und für wenige Euro abgegeben. Wenn man sich rechtzeitig angemeldet hat, kann man eine abholen. In sogenannten Verteilern stehen Lebensmittel, die völlig umsonst einfach mitgenommen werden können. Das schont den Geldbeutel, allerdings kann man sich nicht aussuchen, was man dann isst. Aber es bleibt mehr Geld zum Spaß haben und das gute Gefühl, was fürs Klima zu tun, gibt's ganz umsonst dazu.
Ein gutes Gefühl, das können wir doch alle brauchen, oder? Zumal die Zahlen echt runterziehen, so wie auch diese. Mehr als 1,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle fallen allein in Deutschland jedes Jahr während der Verarbeitung an. Durchschnittlich sind das in lebensmittelverarbeitenden Betrieben 15% Verlust, also Lebensmittel, die quasi vorn in die Produktionsanlagen reingehen und dann nicht genutzt werden. Warum das so ist und was die Unternehmen dagegen tun können, darüber habe ich mit Felix Ahlers, dem Chef von Tiefkühlkosthersteller Froster, gesprochen. Er hatte im Internet auf der Plattform LinkedIn, wo sich hauptsächlich Unternehmen vernetzen, nach Ideen zur Resteverwertung gefragt. Eine ungewöhnliche Idee, wie ich finde.
Global, das Gespräch.
Herr Ahlers, Sie haben auf soziales Netzwerken gesetzt, möchte ich mal sagen, und bei LinkedIn nach Ideen gefragt, Karottenreste zu verarbeiten. Bevor wir jetzt zu diesem durchaus, sagen wir mal, ungewöhnlichen Aufruf kommen, von welchen Resten und Mengen sprechen wir denn eigentlich genau bei Froster?
Ja, insgesamt haben wir viele Produkte, die wir selbst ernten, wie Karotten, Erbsen, und das sind über das ganze Jahr bestimmt 200 Tonnen, die wir dann an Resten haben, die wir nicht so verarbeiten können.
Was passiert mit diesen Resten?
Ja, bis heute haben wir die Möglichkeit, das Biogasanlagen zu geben. Wir haben es auch Möglichkeit, das dem Tierfutter zu geben. Aber das sind natürlich eigentlich schlechte Alternativen. Am liebsten würden wir sie eben selbst auch als Lebensmittel weiterverarbeiten.
Ja, und was spricht dagegen?
Dagegen spricht, dass eben gerade bei kleinen Abschnitten, die dann nicht so sauber aussehen und eher Schnipsel sind, in Anführungsstrichen, dass viele Verbraucher das eben sehr kritisch sehen und lieber eine gerade geschnittene Karotte haben möchten in ihrem Gemüse. Und wir haben aber die Verantwortung als Hersteller, dass wir uns eben Ideen machen, wie wir eben auch solche Produkte verarbeiten können.
Hat denn der Aufruf, den Sie gestartet haben, ein bisschen was gebracht? Konnten Sie denn irgendwas mit dem Input anfangen?
Ja, was auf jeden Fall interessant war, dass sich viele gemeldet haben, weil sie ähnliche Probleme haben. Also wenn man zum Beispiel einen großen Hersteller von Brokkoli, frischen Brokkoli nimmt, dann hat er gesagt, fallen eben auch sehr, sehr viele Teile vom Brokkoli jedes Jahr ab, die er nicht verwenden kann. Im frischen Bereich ist es fast noch dramatischer, weil man natürlich weniger Möglichkeiten hat, kurzfristig dann auch noch eine Verarbeitung hinzubekommen. Und wir sehen, dass es eben viele gibt, die in der Produktion solche Probleme haben. Und oft ist es so, dass man gemeinsam dann diese Dinge besser lösen kann.
Haben Sie denn schon irgendwas mitnehmen können?
Ja, das Erste haben wir nochmal für uns selbst gesagt, oder da gab es auch Rückmeldungen, dass wir noch mehr in Pürees gehen. Also wenn man Gemüse püriert, dann bleibt das ja auch ein sehr gutes Lebensmittel. Das Gleiche, was wir eben auch tun, dass wir sie in Fonds reintun noch mehr, also Gemüsefonds zum Beispiel. Da fällt ja auch die Form des Gemüses dann nicht weiter auf. Und das haben wir uns erstmal selbst vorgenommen. Da waren auch viele Rückmeldungen in diese Richtung. Und jetzt geht es eigentlich darum, gemeinsam mit anderen Firmen noch weitere Dinge zu entwickeln.
Haben Sie da schon Ansätze?
Ja, das Erste ist, dass wir sagen, wenn wir solche Mengen eben bündeln, dass wir das auch effizienter machen können. Also das nützt uns ja manchmal nichts, wenn man dann nur kurzfristig einmal zur Karottenernte ganz viele Schnipsel über hat, sondern wichtig ist, dass das auch über das Jahr funktioniert. Und je mehr man natürlich dann auch Brokkoli zu anderen Erntesaisons auch solche Überreste bekommt von anderen, desto mehr kann man das in der Produktion dann auch standardisieren.
Nun ist es ja so, dass der durchschnittliche Verlust bei verarbeiteten Lebensmittelproduzenten rund 15% beträgt. Froster ist dann mit maximal 2% Ausschuss schon ein Vorzeigebetrieb. Warum treibt Sie das Thema trotzdem um, Herr Ahlers?
Ja, das Gute ist, dass man eben bei der Tiefkühlkost grundsätzlich erstmal wenig wegschmeißt, weil man eben eine lange Haltbarkeit hat. Das erlebt man ja auch zu Hause. Das meiste, was man wahrscheinlich zu Hause wegschmeißt an Lebensmitteln, sind leider eben frische Lebensmittel, die dann eben nicht so schnell gegessen werden. Bei Tiefkühlung kommt es eher selten vor, weil man eben mindestens 9 Monate hat im Tiefkühlfach. Aber ich finde eben in absoluten Zahlen, wenn wir 180.000 Tonnen herstellen und dann Überreste haben von nur 2%, ist das in absoluten Zahlen eben trotzdem immer noch sehr, sehr viel.
Wir haben ja nun seit etwa 5 Jahren die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Fehlt Ihnen als Unternehmer bei diesem Thema trotzdem noch irgendwas, damit man das Thema besser angehen kann, also einfach für mehr Ergebnisse, bessere Ergebnisse sorgen kann?
Was ich eben oft erlebe, ist, dass die Industrie und der Handel, aber auch die Industrie selbst untereinander nicht wirklich gut kooperieren. Man sieht sich eben zu oft als Wettbewerber und ich erlebe eben, dass man gemeinsam viel mehr erreichen könnte. Leider passiert das oft nicht automatisch. Das heißt, jeder wurstelt so ein bisschen vor sich hin und viel bessere Lösungen könnte man eben gemeinsam erreichen. Das ist natürlich zwischen Wettbewerbern, aber auch zwischen Handel und Industrie einfach nicht gelebt. Und ich glaube, da müssen wir viel offener drüber nachdenken, wie wir gemeinsam solche Dinge besser erzielen können.
Was wird das nächste Produkt sein, das Froster lancieren kann, vielleicht eben aus solchen Resten?
Also ich würde mal denken, eine Karotten-Ingwer-Suppe, die man zu Hause püriert, oder auch ein Schlemmerfilet mit einem Karottenpüree als Auflage, fände ich geschmacklich nicht schlecht. Da kann man sicher noch viel gute Ideen umsetzen.
Felix Ahlers von Froster sagt, das Vernetzen von Unternehmen kann helfen, Lebensmittelreste auch aus der Industrie klein zu kriegen.
Auf den Post von Felix Ahlers, in dem er nach Ideen zur Resteverwertung aufruft, hat auch Jan Kohlmeier aus dem Stuttgarter Rathaus reagiert. Er leitet dort die Abteilung Klimaschutz und hat geschrieben, was für eine tolle Idee, in unserem Stuttgarter Netzwerk sind einige kreative Köpfe dabei, die auch in Dimensionen Großgastronomie denken. Jan Kohlmeier hat mir inzwischen erzählt, warum er spontan reagieren musste.
Solche Aufrufe bringen ganz viel Wissen zusammen und das finde ich immer total spannend. In Stuttgart gibt es die Initiative Suboptimal, die aus geretteten Zutaten leckere Suppen kocht. In großem Stil. Daran habe ich direkt gedacht. Außerdem habe ich an den Stuttgarter Klima-Innovationsfonds gedacht. Das ist Europas größter kommunaler Innovationsfonds fürs Klima. Zudem gibt es in Stuttgart die Agraruni Hohenheim und viele innovative Startups im Foodsektor, die sich beim New Food Festival Anfang März in Stuttgart treffen.
Lebensmittel möglichst restlos zu verwerten ist also in Stuttgart durchaus Thema, auch in großem Stil. Sprich, wir dürfen gespannt sein. Und dass sich der Leiter der Abteilung Klimaschutz beim Thema Lebensmittel direkt angesprochen fühlt, das hat natürlich auch seinen Grund.
Über 30% der globalen Emissionen entstehen im Agrar- und Ernährungsbereich. Besonders krass finde ich, ein Drittel aller Lebensmittel landen in der Tonne. Dabei haben wir auch diese Lebensmittel auf viel Fläche mit viel Energie und viel Wasser hergestellt, gekühlt, transportiert und zubereitet. Und das alles für die Tonne. Wenn wir die Lebensmittelabfälle halbieren, dann können wir richtig viele Emissionen vermeiden.
Das Stuttgarter Rathaus will mit seiner Kampagne Zweite Liebe etwas gegen die Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten unternehmen, indem es beispielsweise Tipps für zu Hause gibt, zur Lagerung, zum Haltbarmachen und Resterezepte sowie Tipps für unterwegs und wie man sich der Food-Saving-Community in Stuttgart anschließen kann. Bei Unternehmen wie Froster geht es eher darum, industrielle Reste weiter zu verwerten. Naja, und vielleicht gibt es ja hier auch interessante Schnittstellen, wie sie Jan Kohlmeier etwa angesprochen hat. Übrigens, rund die Hälfte der menschengemachten Treibhausgase, die im Lebensmittelbereich entstehen, wären vermeidbar. Und diese Hälfte ist immer noch deutlich mehr, als wir Menschen durch den Flugverkehr verursachen. Ehrlicherweise hätte ich das nicht gedacht, aber in beiden Bereichen kann ich als Einzelperson ja was bewirken, indem ich weniger Lebensmittel kaufe bzw. wegwerfe und weniger fliege. Denn auch wenn synthetischer Kraftstoff für die Flieger auf den ersten Blick umweltfreundlicher ist, so nützt das wenig, weil beim Fliegen trotzdem CO2-Emissionen entstehen. Doch um unsere Klimaziele zu erreichen, sind unter anderem Innovationen gefragt, mit denen wir das Treibhausgas sogar aktiv aus der Atmosphäre entfernen, um es in Produkte einzubauen beispielsweise. Helmut Nordwig erklärt, wie realistisch das ist.
Im Klimakiller Kohlendioxid steckt Kohlenstoff und der wiederum in vielen Alltagsprodukten, ob in Waschmitteln, Kunststoffen oder Medikamenten. Deshalb, so Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut,
die Idee, CO2 einem weiteren Nutzungszyklus zuzuführen, um kohlenstoffhaltige Produkte zu erzeugen und damit fossile Ressourcen zu ersetzen.
Also hauptsächlich Erdöl. In der Forschung wird diese Idee an vielen Stellen verfolgt, zum Beispiel am Karlsruher Institut für Technologie. Hier steht der Chemieingenieur Benjamin Dietrich vor zwei Containern. In einem davon wird CO2 aus der Luft eingefangen.
Und im Prinzip ist es ein Ventilator, wo uns einfach nur die Luft ansaugt und dann über eine Membran das CO2 abfiltert.
So eine Membran kann auch dort eingesetzt werden, wo viel mehr vom Treibhausgas anfällt, etwa am Schornstein eines Zement- oder Stahlwerks. Nachteil, das CO2 ist dort oft nicht sauber genug für chemische Umwandlungen, die in Karlsruhe im zweiten Container passieren. Das Treibhausgas wird dort zu reinem Kohlenstoff umgewandelt. Ein sehr teures, schwarzes Pulver, das etwa für Batterien von Elektroautos gebraucht wird.
Ist dann sehr gut lagerfähig, transportierfähig. Und so kann ich ihn dann zu einer Produktionsstätte fahren, zum Beispiel für Baumaterial, für Farbenindustrie, für Batterieproduktion und dann dort zu dosieren in meinen Prozess.
Kolleginnen von Benjamin Dietrich stellen aus CO2 in einer anderen Karlsruher Versuchsanlage sogenannte synthetische Kraftstoffe her, zum Beispiel Flugzeugbenzin. Die Projekte zeigen, technisch ist die Aufgabe lösbar, das Treibhausgas in nützliche Stoffe umzuwandeln. Nur ist es auch sinnvoll? Dazu haben die Wissenschaftsakademien jetzt Bedingungen herausgearbeitet. Erstens, das Ganze muss tatsächlich ein Beitrag zur Klimaneutralität sein. Manfred Fischedick.
Wie lange ist eigentlich das CO2 im Produkt gebunden? Haben wir es mit kurzfristiger Bindung zu tun in synthetischen Kraftstoffen oder mit einer langfristigen Bindung, zum Beispiel eben in langlebigen Baustoffen? Das macht einen erheblichen Unterschied für die Treibhausgasbilanz.
Johanna Wiechen von der Umweltorganisation German Watch weist darauf hin, dass bisher mehr als 90% der chemischen Produkte nur kurze Zeit genutzt werden. Wenn zum Beispiel Flugzeugbenzin aus CO2 hergestellt wird, klingt das nur auf den ersten Blick gut.
Dann entlassen wir das CO2 ja direkt wieder in die Atmosphäre beim Fliegen und müssen es dann aufwendig wieder erneut sehr energieintensiv einfangen. Das heißt, hier wäre noch lange keine Klimaneutralität im Flugverkehr erreicht.
Immerhin gibt es bereits andere Lösungen, bei denen das CO2 bereits in langlebigen Baustoffen gebunden wird, so wie es sein soll, haben wir ja eben gehört. Eine dieser Lösungen steht im Ländle, also in Baden-Württemberg, bei der Firma FES in Kirchheim-Tech. Das ist einer der größten Baustoffrecycler Deutschlands und der betreibt eine neue Anlage, die das Treibhausgas CO2 dauerhaft in Beton bindet. Frank Wittig war vor Ort.
Die Mauern des alten Schulhauses in Altbach im Süden von Stuttgart zerbröseln wie ein Keks in der hydraulischen Zange. Die Abbruchmaschine gehört dem Baustoffrecycler FES. Alexander FES, Juniorchef der Firma, überwacht die Abbrucharbeiten. Aus dem Schutt macht seine Firma wertvolle Rohstoffe für die Bauindustrie. Das spart Ressourcen und mindert die CO2-Emissionen. Ein Verfahren, das in Deutschland noch viel zu selten zum Einsatz kommt, sagt der Unternehmer aus Kirchheim-Tech.
Die Alternative ist, das Material, so machen es viele in Deutschland leider immer noch, von hier jetzt zum Beispiel nach Frankreich zu fahren. Das heißt, 100 Kilometer und mehr Wegstrecke einfach, um das Material zu entsorgen, anstatt 10 Kilometer auf den nächstgelegenen Recyclinghof.
10 Kilometer weiter befindet sich der Recyclinghof von FES in Kirchheim-Tech. 300 Mitarbeiter hat das Unternehmen. Einige 100.000 Tonnen Abbruchmaterial laufen pro Jahr durch den Maschinenpark des Baustoffrecyclers. 99% des Bauschutts werden hier hochwertig zu 40 verschiedenen Baumaterialien aufgearbeitet. Vom Schüttmaterial zur Unterfütterung im Straßenbau bis zu Sand und Splitt für Beton. Seniorchef Walter FES ist ein echter Überzeugungstäter und hat sein Unternehmen über Jahre konsequent in Richtung Umwelt- und Klimaschutz entwickelt.
Und so kann so ein Recyclingplatz wie hier nicht nur 6.000, 7.000 Tonnen CO2 jedes Jahr der Umwelt einsparen, durch kürzere Wege, durch Ressourcenschonung. Und jetzt mit der Karbonatisierungsanlage können wir noch mal 1.000 Tonnen CO2 jedes Jahr zusätzlich einsparen.
Die im November in Betrieb genommene Karbonatisierungsanlage ist der neue Stolz der Firma. Es handelt sich dabei um geschlossene Silos, in denen der geschredderte Beton mit CO2 bedampft wird. Beton kann CO2 in einer Menge von 1-2% seines Gewichts dauerhaft binden. CO2 mineralisiert im Beton und wird zu Kalkstein. Unter normalen Umweltbedingungen dauert das allerdings Jahrzehnte. Wenn der geschredderte Beton mit reinem CO2 bedampft wird, passiert das in nur 3 Stunden. Das CO2, das die Betonbrösel aufnehmen, ist Abfall aus einer Biogasanlage in der Nähe und würde ohne das Recycling einfach in die Atmosphäre entsorgt. Der karbonatisierte Beton hat durch die Kalkeinlagerungen eine höhere Qualität als neues Rohmaterial und außerdem eine viel bessere Umweltbilanz. Mit 70 Millionen Tonnen pro Jahr bilden mineralische Abfälle wie Bauschutt den größten Abfallstrom in Deutschland. So hat der Abbruchbeton als CO2-Senke ein enormes Potenzial, sagt Walter FES.
Können wir überall an jedem Ort in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, können wir große Mengen von CO2 der Umwelt entziehen. Und das ist Umweltschutz und Klimaschutz pur.
Den Klimakiller CO2 in Beton verbannen. Ein Beispiel, das Schule machen sollte.
Ein anderes und wie ich finde äußerst verblüffendes Recyclingunternehmen hat unsere ARD-Korrespondentin in Prag, Marianne Allweis, besucht. Sie war bei einem slowakischen Start-up, das Zigarettenstummel und Filter von E-Zigaretten nutzt, um daraus eine wichtige Beimischung für Asphalt zu machen. Die Idee kommt von einem jungen Mann, er ist jetzt gerade mal 24 Jahre alt und inzwischen hat der schon eine neue Recyclinganlage eröffnet.
Inzwischen läuft es wie am Schnürchen. Für den Unternehmer Hugo Repan, genau wie auch in seiner neuen Recyclinganlage in Žiar nad Hronom in der Mittelslowakei, rund 250 Kilometer nordöstlich von Wien. Aktuell sind wir dabei, eine neue Technologie zu installieren. Noch vor 1-2 Jahren haben wir die Zigarettenkippen von Hand von einer Maschine in die nächste gefüllt. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir das finale Granulat automatisiert produzieren können. Auf einem Fließband werden Zigarettenstummel in großen Tonnen zerkleinert, getrocknet und zusammengepresst. Reneso heißt das slowakische Start-up, das aus dem Sondermüll eine besondere Beimischung für Straßenbelag herstellt. Der Teer im Asphalt bindet die Schadstoffe in den Kippen, erklärt Repan. Die Filterfasern verbessern den Asphalt. In erster Linie machen sie ihn widerstandsfähiger gegen Deformation und Temperaturschwankungen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir ersetzen Zellulose und erhalten Bäume und wir produzieren Asphalt, der auch noch stabiler ist. Nach einem ersten kleineren Straßenabschnitt ist mit dem Zigarettenbelag gerade eine große Fläche im Süden der Slowakei asphaltiert worden. Die Strabag will das Granulat einsetzen, bei Ausbesserungsarbeiten, aber auch beim Autobahnausbau. Zigarettenkippen landen also als Zellulose-Alternative im Straßenbelag, anstatt auf den Straßen, wo sie die Umwelt wegen ihrer zahlreichen Giftstoffe gefährden. Doch einen Haken hat das Projekt. Es ist ein großer Aufwand für recht wenig Ertrag. Bisher produziert die Anlage nur 25 bis 30 Kilo Asphaltzusatz pro Stunde. Und sie ist recht teuer. Der Slowake tüftelt an einem mobilen Recycling-Container mit Plug-and-Play-Lösung. Investoren aus Neuseeland und Spanien haben Interesse signalisiert und Tschechien hat bereits eine Zigarettenkippenaufbereitungsanlage bei ihm bestellt.
Von Neuerungen und Innovationen jetzt zu etwas, sagen wir mal, Älterem, nämlich den Presseisrücken in der Arktis. Rücken aus Presseis hört sich wenig sexy an, hat mir auch erstmal gar nichts weiter gesagt. Dabei sind das enorm wichtige Eisformationen, die entscheidend für das Ökosystem und den Erhalt des Arktiseises sind. Doch diese Presseisrücken werden immer seltener. Das haben Forschende des Alfred-Wegener-Instituts herausgefunden. Und dieser Rückgang zeigt, wie stark der Klimawandel die Arktis verändert. Sabine Stöhr aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima mit den Einzelheiten.
Rund um den Nordpol wird es im Winter kaum hell. Das Meer ist bis in den Norden Kanadas und Grönlands meterdick zugefroren. In der Weite der Arktis wächst kein Strauch, kein Halm. Und doch gibt es hier Organismen. Und nicht zu vergessen die Eisbären. Beim Überleben unter diesen harten Bedingungen helfen ihnen die Presseisrücken.
Presseisrücken entstehen, wenn Eisschollen gegeneinander gedrückt werden. Die Verwerfungen können 1-2 Meter hoch sein. Und nach unten kann so ein Presseisrücken sogar mehrere Meter dick werden. So dick letztendlich, dass auch ein Eisbrecher dann Probleme bekommt, da durchzukommen.
Erklärt Thomas Krumpen, Meereisphysiker am Alfred-Wegener-Institut und Hauptautor einer Studie, mit der die Forschenden herausgefunden haben, die Rücken mit dem sperrigen Namen werden weniger und kleiner. Und das hat schwerwiegende Folgen. Denn sie übernehmen viele Aufgaben, so der Forscher weiter.
Die Presseisrücken sind nicht nur ein Hindernis für die Schifffahrt, sondern haben auch eine ökologische Bedeutung. In den kleinen Eisblöcken der Presseisrücken können sich Organismen verstecken vor Strömungen oder Fressfeinden. Und der Wind kann über die Segel, also der obere Teil der Presseisrücken, das Eis in Bewegung setzen und in Bewegung halten und Kraft oder einen Impuls übertragen in den Ozean. Also die haben auch eine Bedeutung für unser Klimasystem.
Damit beeinflussen die Rücken die Meeresströmung und sie wirbeln Nährstoffe von unten nach oben. Organismen, die sich in den Rücken verstecken, sind zum Beispiel kleine Krebstierchen, sodass die Biomasse in den Eisrücken um ein Vielfaches höher ist als im ebenen Eis rundherum. Auch Eisbären finden im aufgetürmten Eis, das der Wind oft als Eisschollen über die Arktis treibt, im Windschatten Schutz zum Überwintern und um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Und nicht zuletzt, die Presseisrücken sind Hindernis für den Schnee. Das kommt nicht nur den Eisbären zugute, sondern auch dem Eis. Denn dadurch verteilt sich der Schnee anders als auf einer planen Fläche. Das lässt das Eis wachsen und weniger schmelzen. Weil die Presseisrücken so viele Funktionen erfüllen, haben sich die Forschenden in Bremerhaven die jetzt mal genauer angeguckt. Zum ersten Mal war das mit verlässlichen Satelliteninformationen aus dem Weltall möglich. Die geben Informationen über das Alter des Eises in der Arktis. Stellt sich raus, das Eis der Presseisrücken ist mehrere Jahre alt. Und das ist entscheidend. Nur dann können sie dauerhaft entstehen. Betonung auf dauerhaft. Presseisrücken entstehen zwar weiterhin, im dünner werdenden und leicht formbaren Eis sogar noch häufiger. Aber sie schaffen es durch die Veränderungen in unserem Klima nicht über den Sommer, haben also mittlerweile keine Chance mehr auf Mehrjährigkeit. Die Folge, das Volumen der Presseisrücken nimmt ab. Das hat Einfluss auch auf das Klima in unseren Breiten.
Und aus dem Grund ist es super wichtig zu verstehen, welche Wechselwirkungen und Mechanismen da ineinandergreifen und die Bedeutung der Presseisrücken als solchen im Klimasystem.
Dazu schickt das Alfred-Wegener-Institut im Sommer ein Forschungsschiff in die Arktis.
Wir bleiben dran am Thema, bin gespannt, was die Forschungsreise bringt. Das war Global, das Umweltmagazin. Mein Name ist Sabine Schütze. Machen Sie es gut.